Auch sie können als transzendente Künste verstanden werden, die eine ferne, scheinbar unzugängliche Wirklichkeit dem gegenwärtigen Ich zugänglich machen. Doch ihre Techniken, diese Wirklichkeit zu erzeugen, sind sehr verschieden von der theologischen Wirklichkeitskonstruktion und daher auch anderen Gefährdungen ausgesetzt. Auch um sie zu verstehen, müssen wir noch einmal ins 18. Jahrhundert, in die Entstehungszeit unseres Liedes zurückgehen. Bei ihrer Konstruktion einer die Gegenwart transzendierenden Wirklichkeit haben Dichtung und Geschichtsforschung im 18. Jahrhundert zunächst eng miteinander kooperiert. Die Dichtung zog damals die Maske einer neuen historischen Wirklichkeit auf, indem sie ihre Orte und Handlungen mit genauen Zeit- und Ortsangaben ausstattete. Die Geschichtsschreibung erklärte umgekehrt die Narration zur Bedingung ihrer Möglichkeit. Folgt man etwa der geschichtsphilosophischen Begründung, die Voltaire in den 1760er Jahren dem modernen Geschichtsbegriff gab, so kann keine Geschichte, Geschichte jetzt also im Sinne der Erzählung, der Story, historische Wirklichkeit für sich beanspruchen, wenn ihr nicht Fakten und Ereignisse zugrunde liegen, die sich tatsächlich zugetragen haben. Aber auch umgekehrt ergibt die Summe vergangener Ereignisse und Fakten noch keine Geschichte im Sinne der neuen Geschichtsphilosophie ohne die Erzählung, die sie allererst in einen narrativen Spannungsbogen und Sinnzusammenhang miteinander setzt. Nun, was war das für eine Geschichte? Jede konkrete, positiv erzählte Geschichte oder, wie man damals noch sagte, jede Historie, blieb natürlich so begrenzt wie eh und je. Das heißt, sie hatte ihren konkreten Anfang, ihr konkretes Ende und meist auch ein Höhepunkt, an dem sich die Ausgangs- in die Endkonstellation wandelte. Doch jedes Element dieser Geschichte gewann jetzt dadurch eine neue Qualität, dass es als Teil einer unendlichen Wirklichkeit gesehen wurde, und zwar, darauf kommt hier alles an, einer Wirklichkeit, der auch der Erzähler selbst noch angehörte. Denn der Wirklichkeit des Vergangenen vergewissern wir uns ja bis heute immer noch durch die einfache Vorstellung, dass das Vergangene in einem eigentümlich metaphysisch-zeitlichen Sinne an der Stelle des Gegenwärtigen steht. Die historiografische Behauptung etwa, dass die Schlacht von Salamis wirklich stattfand, impliziert notwendig, dass wir noch heute an den Ort treten können, an dem sie stattfand. Und die Tatsache, um ein zweites Beispiel zu geben, dass Christus wirklich geboren wurde, beglaubigte schon der Evangelist Lukas mit der klassischen Feststellung der Gleichzeitigkeit mit bekannten historischen Ereignissen. Die Volkszählung, aufgrund derer Maria und Josef nach Bethlehem zogen, so heißt es dort, geschah zu der Zeit, als Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Nun, die Geschichtswissenschaft vergewissert sich bis heute der Wirklichkeit räumlicher und zeitlicher Nicht-Gegenwärtigkeit mit den Mitteln der Gleichzeitigkeit und der Gleichörtlichkeit innerhalb eines unendlich vorgestellten Raum-Zeit-Kontinuums. Die Gewissheit, dass all das Ferne und Fremde, obwohl nicht gegenwärtig, doch wirklich ist, gewinnen wir allein dadurch, dass wir selbst Teil dieser Wirklichkeit sind. Nun, im 20. Jahrhundert ist dieses Geschichtsverständnis zunehmend brüchig geworden. Raum und Zeit gelten immer weniger als Parameter einer allumfassenden Wirklichkeit und immer häufiger als Produkte menschlicher Handlungen. Literaten mokieren sich deshalb schon seit langem über den Eindeutigkeitsfimmel historischer Erzählungen. Sie stellen die Wirklichkeit gern aus vielen Perspektiven dar und lösen damit die eine Wirklichkeit in eine Vielzahl imaginierter und konstruierter Wirklichkeiten auf. Historiker ihrerseits suchen Zuflucht oft bei sozialwissenschaftlichen Theorien und Techniken, welche die Wirklichkeit in Teilsegmente zerlegen. So können, um nur ein Beispiel zu geben, als Teil einer historischen Erzählung etwa Statistiken konstruiert werden, deren Elemente sich immer nur in einem ganz bestimmten Teilbereich gleichen, also sagen wir im Fall einer Unfallstatistik etwa dem tödlichen Ausgang eines Unfalls. Dafür vermögen sie aber, und davon hängt dann ihre Glaubwürdigkeit ab, allgemeine Ursachen für den allgemeinen Trend, der sich in ihren Zahlenreihen abzeichnet, anzugeben und Prognosen über deren zukünftigen Verlauf zu stellen. Nun, in ihrer Darstellung der Wirklichkeit sind Dichtung und Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert, wie man daran sehen kann, lange Zeit weit auseinandergegangen. Doch gibt es seit geraumer Zeit auch wieder Konvergenzzonen zwischen beiden, etwa in der Ich-Konstruktion autobiografischer Erzählungen oder in der historischen Collage multiperspektivischer Ereignisbeschreibungen, wie, um nur ein Beispiel zu nennen, Kempowskis Darstellung des Zweiten Weltkriegs Echolot. Auch unser Lied verweist auf eine solche Konvergenzzone, die erst neuerdings wieder die historische Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es ist die Welt der Träume, der Utopien und der Zukunftsvorstellungen. Längst ist die Zeit vorbei, in der diese nur als Zeugnisse einer unsicheren und unseriösen Wirklichkeitserfassung, wo Traum und Utopie geradezu als Gegenpole zur Wirklichkeit galten. Das äußerte sich in der Geschichtsschreibung etwa in einer scharfen Unterscheidung zwischen einer methodisch-rationalen Erkundung der Vergangenheit und einer eher dichterisch-intuitiven Ausmalung der Zukunft. Die großen Utopien, also etwa Moris Utopia oder Campanellas Sonnenstaat, präsentierten sich ihrem Publikum im 19. Jahrhundert als Staatsromane, so hieß es damals. Das heißt, als Erdichtungen einer fiktiven Wirklichkeit, die es niemals gab und niemals geben würde. Ihr Wirklichkeitsgehalt blieb für die Zeitgenossen gering, solange sie nicht, wie etwa bei Marx, historische Kräfte und Akteure in der Gegenwart anzugeben waren, die ihre Verwirklichung wahrscheinlich machten. Was erfahren wir dagegen heute aus der historischen Traum- und Utopieforschung? Träume, so hören wir, können als Tiefenstrukturen der Wirklichkeit gelesen werden. Utopien entwerfen, zwar im Medium der Fiktion, aber darin doch, eine reale Gegenwirklichkeit zu bestehen. Sie können politisch gelesen sogar eine historische Dynamik entfalten, die sie zu Vorboten einer künftigen Zeit machen. Um diese Botschaft zu vermitteln, bedürfen sie nun der Dichtung und der Geschichte. Denn ebenso wie der Traum beschreibt die Zukunft die Wirklichkeit ja als einen Zwitter zwischen Fiktion und Realität. Wir können gegenwärtig nicht sagen, ob das, was wir im Traum erleben, zur äußeren Realität oder was wir von der Zukunft erwarten, einst eintreten wird. Aber selbst als Trug sind sie in einem anderen Sinne wirklich. Bestimmen sie unsere Sehnsüchte wie unsere Planungen. Der Träumende in unserem Lied lebt auf seine Geliebte zu. Er weiß wohl, dass er kein Vöglein ist, das zu ihr fliegen kann, doch vergeht, wie es heißt, kein Stund in der Nacht, wo nicht sein Herze wacht und ihrer gedenkt. Das bestimmt sein Leben. Die Nacht, in der er im Traum bei ihr weilt, ist ihm wirklicher als der Tag. Die Wirklichkeit nun, von der hier die Rede ist, können wir mit den Mitteln der traditionellen historischen Forschung kaum erfassen. Wir wissen nicht, wer hier von welcher Geliebten träumt, wann die beiden gelebt und einander begehrt haben, nicht einmal, wann das Lied wirklich entstanden ist. Alle für die historische Verortung dieser spezifischen Liebe wesentlichen Fragen bleiben also offen. Literarisch gesehen tut dies aber gar nichts zur Sache, denn jeder von uns kann dort stehen, wo dieses Paar steht, jeder kann so wie dieses träumen. Dies nicht seine historische Verortung, macht die Wirklichkeit der geschilderten Szene ihre Glaubwürdigkeit aus. Was damals gelang, gelingt auch heute noch, gelingt immer. Oder dann doch nicht mehr? Wirklichkeit wird in der Dichtung nicht als erzählter Gesamtzusammenhang aller Ereignisse in der Welt wie in der Geschichte, sondern, ich würde sagen, im alten Sinne als allzeitige Wirksamkeit vorgestellt. Zwei Wirklichkeiten rühren uns also an. Die eine nimmt das Geschehen als eine Fiktion, die immer und überall gilt, die andere stellt alles, was uns aus der Vergangenheit überliefert ist, in einen raumzeitlichen Sinnzusammenhang mit der Gegenwart. Die große Kette des Lebens oder the Great Chain of Being, wie man diesen Zusammenhang zur Zeit der Aufklärung in Europa nannte. Nun, auch diese Sicht mag uns manches über unser Lied sagen. Zum Beispiel die Tatsache, dass es erstmals 1778 in einer Liedersammlung von Herder aufgetaucht ist. Herder bezeichnete die darin enthaltenen Lieder als Volksdichtung und ließ damit offen, ob er das Lied selbst schon gehört und nur aufgezeichnet oder ob es selbst erst in der Weise des Volkes ersonnen und in seine nun überlieferte Form gebracht hatte. Der fehlerhafte Reim und Rhythmus scheinen zunächst auf Ersteres zu deuten, doch sind sie selbst vielleicht nur Kunstmittel, wie wir sie ja auch von Brentano, Heine und anderen Romantikern kennen. Ein Märchen aus uralten Zeiten, nannte etwa Heinrich Heine sein Gedicht von der Lorelei, das er doch eben erst nach einer Vorlage von Clemens Brentano gedichtet hatte. Und auch dieser Brentano hatte bei seiner Erstfassung in der Sammlung des Knaben Wunderhorn schon so getan, als handle es sich um eine alte Volksüberlieferung. Aber wie für die romantische Dichtung markierte die ungewisse Herkunft einer Überlieferung aus dem Volk auch für die romantische Geschichtsforschung noch keine spezifische Grenze der Dichtung zur Wissenschaft. Vielmehr bezeugte für beide der Ursprung des Wissens in Märchen und Mythen gerade deren Glaubwürdigkeit im historischen wie im literarischen Sinne. Dass die geschichtliche Wirklichkeit aus dem Schoß der Dichtung entsprungen war, galt noch nicht als Widerspruch. Erst der spätere historische Positivismus wollte davon nichts mehr wissen. Er ließ nur noch gelten, was seinen eindeutigen Platz in Raum und Zeit angeben konnte. Nun, vor diesem Anspruch muss unser Lied wohl passen. Erst ein neues historisches Wirklichkeitsverständnis, das Träume und Utopien wieder in ihr Recht setzt, kann es wieder zum Sprechen bringen.